Jedes Jahr neu gibt es eine, oder für jedes Jahr neu gibt es von der Arbeitsgemeinschaft, Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft eine Jahreslosung, ein Vers, der rausgesucht wird, gezogen wird und der dann bestimmt wird, Jahreslosung zu sein. In diesem Jahr ist es ein Vers aus Markus Kapitel 9, 24. Da heißt es: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Einige werden jetzt schon wissen, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht, andere vielleicht noch nicht so genau. Ich habe gedacht, es wäre gut, wenn wir mal miteinander die Verse lesen aus diesem Zusammenhang, aus dem der Vers stammt, und zwar das Markus-Evangelium, Kapitel 9, Abvers 14. Ihr könnt das dann hier vorne mitverfolgen. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie: Was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete: Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen. Und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach: O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich, hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater: wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Er sprach: von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm: Du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm: Du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus, und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach: Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Ich glaube, die andere Übersetzung sagt, als durch Beten und Fasten. Interessant ist gleich so der Anfang dieser Geschichte. Da heißt es, als sie zu den restlichen Jüngern kamen. Das macht deutlich, diese Begebenheit, die hier berichtet wird, ist jetzt nicht ausgerichtet auf Menschen, die von Jesus noch keine Ahnung haben, die ihn noch nicht kannten, sondern eigentlich ist diese Begebenheit ausgerichtet auf die Jünger selbst. Sie stehen hier eigentlich im Mittelpunkt, und ihnen soll etwas gelehrt werden, ihnen soll etwas beigebracht werden. Sie sollen, ich sage jetzt mal, eine Stufe wachsen in ihrem Glauben. Und das wird aus anderen Zusammenhängen hier auch noch deutlich. Nicht das Volk oder die Schriftgelehrten, nicht Außenstehende stehen im Mittelpunkt, sondern die Jesus-Jünger. Und sie, die Jesus nachfolgen. Und wenn man jetzt das überträgt, könnte man sagen, ja, also stehen wir doch im Mittelpunkt. Also sind wir heute Morgen, die wir das Wort hören, herausgefordert, etwas zu lernen von Jesus. Dieser Abschnitt ist für uns geschrieben. Wir sollen angesprochen werden. Und jetzt könnte man fragen, ja, was sollen wir denn lernen? Ich glaube, dass wir ein Stück weit auf die eigentlichen Wurzeln von Jüngerschaft und Nachfolge gewiesen werden. Auf den Glauben selbst. Und Glaube hat etwas zu tun mit Beziehung, mit Begegnung. Glaube beginnt dort, wo wir Gott begegnen, wo wir Jesus begegnen. Und wir auf einmal merken, wir werden beschenkt von ihm. Nicht wir sind diejenigen, die jetzt aktiv werden müssen und unbedingt rappeln, bis zum geht nicht mehr, sondern wir sind zunächst mal Beschenkte allein durch die Begegnung mit Jesus selbst. Denn im Vorspann dieser ganzen Geschichte, hier heißt es ja im Text, und sie kamen zu den Jüngern. Ja, das war Johannes, das war Jakobus, das war Petrus, das war Jesus. Die waren vorher auf einen Berg gegangen, auf den Berg der Verklärung. Und da begegnete ihnen Mose und Elia. Und Gott selbst sprach zu ihnen, das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Zu Glaube, wenn wir jetzt also über Glauben sprechen, dann hat Glaube zunächst einmal damit zu tun, dass wir auf Jesus hören. Dass wir auf das hören, was er sagt, mit nichts anderem. Ich habe meiner Predigt 3 Punkte gegeben. 3 Punkte kann man meistens irgendwie auch behalten, kann man mitnehmen nach Hause, vergisst man nicht so schnell als 27 Punkte. Deswegen, die 3 Punkte der Predigt heißen: Glauben heißt erstens auf Jesus hören, zweitens an Jesus dranbleiben und drittens Jesus vertrauen. Und ich finde, das Schöne an dieser Jahreslosung ist, das ist ein Vers oder auch eine Aussage, die ist nicht mit einer Predigt abgetan. Sicherlich werden nicht 50 Predigten draus, aber es ist nicht mit einer Predigt abgetan, weil heute Morgen geht es darum, was heißt eigentlich Glauben? Und wir werden uns sicherlich auch noch mit dem zweiten Teil auseinandersetzen, was heißt Unglaube oder wo wir herausgefordert sind, unseren Unglauben dann auch mal näher ins Visier zu nehmen. Glaube heißt also auf Jesus hören, auf das, was er sagt. Wenn wir uns die Jahreslosung jetzt heute Morgen so ansehen mit dieser Aussage, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dann ist ja die erste Aussage, ich glaube. Aber die Frage, die daraus entsteht, ist doch, wie? Wie kann ich glauben? Was heißt das eigentlich? Zunächst mal auf Jesus hören. Nicht auf Maria, nicht auf irgendwelche Heiligen, nicht auf irgendwelche Ratschläge, sondern zunächst mal auf Jesus. Das ist das Erste. Zu fragen, was sagt Jesus denn? Wie erfahre ich das, was Jesus sagt und was er auch zu mir sagt? Gut, kann ich sagen, ja, ich kann ja in der Bibel lesen. Natürlich, nicht umsonst gibt es im Neuen Testament 4 Evangelien, in denen von Jesus, von seinen Begegnungen, wie er Menschen begegnet ist, was er gesagt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist. Nicht umsonst wird von ihm in 4 Evangelien berichtet. Also ich kann das nur erfahren, wenn ich anfange, in der Bibel zu lesen. Ich kann nicht glauben ohne Bibel, das geht nicht. Das heißt, mein Glaube muss verankert sein in dem Wort Gottes, in den Aussagen, die die Bibel trifft. Glauben heißt einmal hören auf das, was Jesus sagt. Natürlich erfahre ich das, wenn ich selber in der Bibel lese, aber hoffentlich ist so eine Gelegenheit wie ein Gottesdienst auch eine Möglichkeit, auf das zu hören, was Jesus sagt. Ein zweites, dranbleiben. Es stellt sich ja heraus, dass dieser Junge schon von Kindheit an dieser Krankheit leidet. Man kann sich eigentlich nur vorstellen oder ahnen, kann sich vielleicht gar nicht richtig vorstellen, sondern nur erahnen, was das für diesen Vater bedeutet hat, dass dieses Kind von klein auf krank war und diese Krankheit trug. Und wie viele Versuche er schon unternommen hat, dass es da eine Besserung, eine Linderung, eine Heilung gibt. Und jetzt hat er schon viele Enttäuschungen hinter sich und hört von Jesus, dass er Menschen geheilt hat, dass er Wunder getan hat und kommt jetzt zu den Jüngern. Und die Jünger galten als die Bevollmächtigten Jesu, als seine Stellvertreter. Also wenn die Bevollmächtigten haben genau die gleiche Macht, wird ihnen die gleiche Macht zugeschrieben wie dem Herrn selber. Und sie kommen jetzt zu ihm und bitten ihn, oder er kommt zu den Jüngern, zu den Bevollmächtigten Jesu und sagt, helft mir, heilt mein Kind. Ich weiß nicht genau, was die Jünger gemacht haben, ob sie dem unreinen Geister befohlen, dem Dämon befohlen haben, auszufahren, ob sie gebetet haben, keine Ahnung. Sie haben es zumindest versucht. Aber es ist nichts passiert, kein Erfolg. Und wer von uns hätte den Vater nicht verstanden, wenn er dann seine Sachen gepackt hätte und gegangen wäre? Gesagt hätte, wenn die Jünger das nicht packen, die gleiche Macht haben wie ihr Herr, was soll ich dann zu Jesus gehen? Also packe ich meine Sachen und gehe. Wie viele Christen haben ihren Glauben an den Nagel gehängt, weil sie in Schwierigkeiten gekommen sind, weil sie in Not gekommen sind, weil sie Leid durchgemacht haben. Und vielleicht haben sie für sich beten lassen, für ihre Situation, aber es hat sich nichts getan. Und dann kann ich es auch bleiben lassen mit dem Glauben. Dann kann ich den Glauben an den Nagel hängen. Glauben heißt aber nicht, dass wir auf Wolke 7 leben und dass uns alles gelingt, sondern Glauben heißt an vielen Stellen auch, dass wir durch Leid oder auch durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Es gibt kein Glauben, ohne auf die Probe gestellt zu werden, oder kein Glauben ohne Leiden. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk war nicht nur gerade, sondern es ging auch durch Schwierigkeiten hindurch. Und wir dürfen nicht meinen, dass wir bei jeder Störung, bei jeder Schwierigkeit den Glauben aufkündigen müssen. Interessant ist, dass Jesus hier das Versagen der Jünger nicht mit einem Vorwurf begegnet, sondern mit einer Belehrung. Ganz anders die Schriftgelehrten und vielleicht auch ein Stück weit der Vater, der schon so die Vollmacht Jesu in Frage gestellt hat. Er geht also auf Jesus zu, dringt zu ihm vor und bittet dort um Hilfe. Und selbst da ist der erste Anlauf ja nicht unbedingt mit Erfolg gekrönt, sondern zunächst einmal mit einer Offenbarung. Er sagt, wenn du kannst. Und Jesus kontert und sagt, was heißt hier, wenn du kannst? Alles ist möglich dem, der glaubt. Das heißt, es ist eine Anfrage an seinen Glauben und damit an sein Vertrauen auf Jesus und auf die Macht Jesu. Das Schöne ist, er bleibt dran. Er lässt nicht locker. Wie viele Gebetsanliegen sind dir schon genannt worden? Mit wie vielen Nöten bist du schon konfrontiert worden? Für wie viele Nöte hast du schon gebetet? Und wo bist du stecken geblieben im Gebet, weil sich nichts getan hat? Eine Woche lang nichts, einen Monat lang nichts, ein Jahr lang nichts. Und du hast es aufgegeben. Da lohnt sich nicht, da tut sich nichts, das bringt nichts. Für mich oder mir macht diese Geschichte, diese Begebenheit hier des Vaters, der Jesus an Jesus dranbleibt, Mut, nicht aufzustecken, nicht aufzugeben, sondern das Anliegen, Jesus wieder zu nennen und zu sagen, Herr, ich habe meine Zweifel, ich habe meine Not, ich habe auch meine Schwierigkeiten, ich habe vielleicht auch wochenweise das ganz total vergessen, dafür zu beten, aber ich will trotzdem dranbleiben. Ich möchte dir das immer wieder nennen. Ich möchte dir das sagen, weil ich weiß, du bist der Herr, der die Macht hat, Dinge zu verändern. Du bist der Herr, der die Kraft hat, alles in Bewegung zu setzen. Und du bist der Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Nichts ist dir unmöglich. Dranbleiben. Und damit auch ausdrücken, ich vertraue dir. Das ist das Dritte. Glauben heißt Vertrauen. Er vertraut sich Jesus an mit allem, was er hat, also mit allem, mit seiner Glaubensseite, mit seiner Stärke, aber auch mit seiner Schwäche und sagt, hilf meinem Unglauben. Ich bin unfähig, das zu vollbringen, aber ich brauche dich jetzt, Jesus. Mit seiner gesamten Existenz, mit Haut und Haaren. Glauben heißt Vertrauen. Wisst ihr, es gibt ja ein Beispiel in der Bibel des Vertrauens. Und zwar Abraham. Abraham ist so der Glaubensvater ja schlechthin. Es geht beim Glauben um Vertrauen, um treu sein, um festhalten oder sich festmachen an jemanden. Wir lesen in Hebräer 11, Verse 6 bis 8 folgendes. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Durch den Glauben sprach er der Welt, das Urteil hat ererbt, die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Vielleicht noch mal ganz kurz so eine Rückblende. Abraham lebte in Ur, in Chaldea, mit seiner ganzen Sippe im Süden des heutigen Irak. Und von dort aus siedelten sie dann als ganze Großfamilie, als Sippe, nach Haran, also einem Ort, der in der heutigen Türkei liegt. Unmittelbar an der syrischen Grenze. Abraham war mit Sarai verheiratet, als ihn dieser Ruf Gottes traf, dass er wegziehen soll, dass er rausgehen soll. Und er sollte sein ganzes Vertrauen auf Gott setzen, das in der damaligen Zeit. Das heißt, er musste seine ganze Sippe verlassen, die ihm Sicherheit gab. Und er war auf einmal verantwortlich für Menschen, die mit ihm gingen. Für seine Frau, für seinen Neffen, der mitzog, Lot, für all die Tiere, die mitgenommen wurden, für all das. Er sollte in ein unbekanntes Land ziehen, von dem man noch nicht mal wusste, wo das lag. Wenn man so ein bisschen nachempfindet, was das für eine Entscheidung war, wie radikal das war. Er zog aus, machte sich ganz abhängig von Gott. Man kann sich ja fragen, woher hat Abraham eigentlich dieses Vertrauen genommen? Wie ging das eigentlich? Warum zog er überhaupt los? Und da möchte ich nochmal mit euch eine Bibelstelle lesen aus 1. Mose 12, Vers 1 bis 5. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen, dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abraham gehorchte, machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte, Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Wenn Abraham nicht die Stimme Gottes gehört hätte, dann hätte er diesen Schritt niemals getan. Aber er hat diese Stimme Gottes gehört. Und wisst ihr, das ist so ein Geheimnis, glaube ich, dass ein Mensch die Stimme Gottes hört. Wir beten immer darum, dass die Gottesdienste, die hier veranstaltet werden oder auch in anderen Gemeinden, dass sie dazu dienen, dass Menschen die Stimme Gottes hören. Dass sie merken, jetzt spricht Gott zu mir. Und er möchte, dass ich einen Schritt des Vertrauens wage. Und ich wünsche dir das sehr, dass du heute Morgen merkst, dass Gott von dir einen Schritt des Vertrauens fordert. Wie der aussieht, weiß ich nicht. Aber einen Schritt des Vertrauens zu gehen, in die Abhängigkeit Gottes sich zu begeben. Wenn er diese Stimme nicht gehört hätte, hätte er diesen Schritt nicht getan. Im Glauben hat er die Zusagen und die Verheißungen Gottes für sich in Anspruch genommen und hat sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Er hätte ja auch auf die Umstände gucken können, hätte auf seine Kinderlosigkeit gucken können, auf seine Probleme, auf die Gefahren der Reise. All das hätte ihn wahrscheinlich daran gehindert, sich überhaupt einen Schritt auf den Weg zu machen. Aber er hat auf Gott geguckt und auf die Verheißungen Gottes. Erinnere dich mal, welche Verheißungen Gottes schon über deinem Leben ausgesprochen wurden. Er glaubte ihm. Das gesprochene Wort Gottes hat für ihn Autorität gehabt und war leitend für seinen Weg. Hat ihn veranlasst, loszugehen. Hier wird deutlich, Glauben heißt Vertrauen. Ich möchte euch kurz eine Frau nennen, Lillian Hunt Treasure. Ist schon im vorvorigen Jahrhundert geboren 1887 in Jacksonville, Florida. Sie ist dann aufgewachsen in einer katholischen Familie in Georgia, hat dann kurz eine Bibelschule besucht, hat 3 Jahre in einem Waisenhaus in North Carolina gearbeitet. Und in ihr war der Wunsch da: Gott, ich möchte mein Leben für dich leben. Ich möchte eine Frau Gottes sein. Ich möchte dir zur Verfügung stehen. Und für sie war klar, ich möchte als Missionarin in ein fremdes Land gehen. Ich möchte Gottes Willen tun. Sie wurde beeinflusst von einem Indienmissionar, also der hat sie geprägt, der hat ihr diesen Wunsch wahrscheinlich verstärkt, aber sie merkte, ich will nicht nach Indien, ich möchte nach Afrika gehen. Ne? Genauso wie Sonja schon in Afrika war und jetzt irgendwie spürte, es geht woanders hin, wenn die Türen zu sind. Sie war verlobt mit einem Pastor und als sich herausstellte, dass sie in die Mission gehen will, hat er gesagt, nö, mach ich nicht, bleib hier. Da gab es dann 2 Möglichkeiten, entweder zu sagen, ich bleibe auch hier, aber sie hat diese Berufung gespürt, hat die Verlobung gelöst und auf einer Missionskonferenz hat sie Pastor Brailsford aus Ägypten kennengelernt und er lud sie dann ein, obwohl er nicht so ganz angetan war von ihr, er lud sie ein, aber nach Ägypten zu kommen und mal ihn zu begleiten in diesem Land. Seine Arbeit war in Assuit, einer Stadt am Nil, und sie ist dann mitgefahren. Freunde rieten ihr doch, also wenn das wirklich Gottes Weg ist für dich, dann prüf Gott. Nimm die Bibel, schlag irgendwie auf, so blind, und lese, was da steht. Hat sie gemacht. Ist vielleicht nicht jedem zu empfehlen, aber an der Stelle hat es gewirkt. Apostelgeschichte 7, Vers 34, habe ich die nicht als Folie, okay, da muss ich die jetzt auch mal so nicht blind suchen. Ihr Finger landete also bei Apostelgeschichte 7, Vers 34 und da steht, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten leiden muss und sein Weinen und Klagen habe ich gehört. Nun bin ich gekommen, um es zu befreien, gehe deshalb zurück nach Ägypten. Also klare Weganweisung auf sehr ungewöhnliche Art und Weise, aber so war es bei ihr. Und sie zog also gemeinsam mit ihrer Schwester Jenny und $100 in der Tasche los, kam nach Ägypten. Kurz nach ihrer Ankunft wird sie zu einer Frau gerufen, die hält ihr Enkelkind im Arm, weil die Mutter bei der Geburt gestorben ist und offenbart ihr, ich kann das Kind nicht versorgen, ich muss es in den Nil werfen. Sie nimmt das Kind auf und im Prinzip war das dann die Gründung eines Waisenhauses. Und sie hat dann in diesem Waisenhaus in Assuit teilweise 1200 Kinder auf einmal gehabt. Das ist eine Größenordnung, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. 1200 Kinder. Während ihrer Lebenszeit hat sie 10.000 Kinder versorgt. Dieses Haus gibt es noch heute und es wird von ägyptischen Christen geführt in Assuit. Enorm, oder? Berufung Gottes. Wenn Gott ruft, sind wir herausgefordert, ihm zu vertrauen. Ich finde, das passt ganz gut zusammen zu dem, was wir von Sonja heute gehört haben, die den Ruf Gottes verspürt, nach Peru zu gehen, hier ihren Beruf aufzugeben, darauf zu vertrauen, dass Gott Spendern die Hand öffnet, das Herz öffnet, beruft, sie zu unterstützen und sie zu begleiten. Ich glaube, so wie bei Sonja jetzt, da können wir das ganz konkret sehen, da ist so ein Schritt des Vertrauens und Glaubens gefragt. Und wir dürfen Zeugen und Begleiter dieses Weges sein. Aber ich glaube auch, dass Gott dich herausfordert heute Morgen. An welcher Stelle deines Lebens bist du herausgefordert, einen Schritt des Vertrauens zu wagen, dich in die Abhängigkeit Gottes zu begeben, nicht zurückzustecken, dich herauszureden durch irgendwelche Schwierigkeiten, sondern zu vertrauen, dass er Gott dich führt, dass er Gott dich hält. Jesus, du bist der Gott, der lebendig ist, der redet. Und du redest auch jetzt zu uns. Ich möchte dich bitten, dass du den Mut gibst, diesen Schritt des Vertrauens auch bei Einzelnen zu tun. Dass wir nicht zurückschrecken vor irgendwelchen Konsequenzen, die wir befürchten, sondern im Vertrauen auf dich losgehen. Auch wenn noch Zweifel da sind, so wie bei diesem Vater, der das rausschreit: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Danke, dass wir uns nicht schämen müssen, der Zweifel oder der Zurückhaltung, sondern dass wir das offen auch benennen dürfen und dass du uns siehst, so wie wir sind. Danke für deine Treue. Danke für deine Liebe. Amen.